Medikamente, die wir über die letzten Jahrzehnte geprüft haben, sind regelmäßig gefloppt. Und das hat eigentlich sich erst in den letzten 15 Jahren verändert mit der Einführung der zielgerichteten Therapien und mit Einführung der Checkpoint-Blockade. Hier gelingt es jetzt tatsächlich, 5 Jahres Überlebensdaten zu generieren und 10 Jahres Nachverfolgung zu berichten. Und das ist etwas, was uns sowohl für Patienten und Angehörige von einer Heilung sprechend ist. Und das ist natürlich ein Meilenstein in der Behandlung von Hautkrebsen, die den Hautkrebs auch als eine Pioniererkrankung für die gesamte Onkologie und Krebsbehandlung etabliert hat.
Sie hören den Springer Medizin Podcast.
Und damit auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zum Springer Medizin Podcast. Das starke Zitat gerade kam von unserem heutigen Experten, mit dem meine Kollegin Elena Schwer zur aktualisierten Leitlinie zum Melanom gesprochen hat. Und ich freue mich, Elena jetzt auch im Münchner Podcast-Studio zu begrüßen. Hallo Elena.
Hi Annika, freut mich wieder bei euch im Podcast-Studio zu sein.
Das Zitat am Anfang, das hat mich ja wirklich beeindruckt. Ich kümmere mich ja um unsere Onkologie-Seite und unseren Onkologie-Newsletter und lese daher viel dazu. Aber diese Daten, die sind ja wirklich erfreulich.
Ja, das ist wirklich schön und ist auch ein Fokus meines Gesprächs mit Professor Dirk Schadendorf. Er hat über 30 Jahre Erfahrung in der Hautkrebsforschung und die Entwicklung der modernen Therapeutika von Anfang an miterlebt. Er ist Direktor der Hautklinik Essen und Leiter des Westdeutschen Tumorzentrums und wir haben über die Entwicklung der Melanomtherapie gesprochen.
Ja, spannend. Dann hören wir mal direkt weiter rein.
Hallo und herzlich willkommen, Professor Schadendorf. Schön, dass Sie heute hier sein können.
Hallo, schönen guten Tag, Frau Schwer.
Bei lokal begrenzten Melanomen ist es ja so, dass eine frühzeitige chirurgische Entfernung des Tumors eine vollständige Heilung der Erkrankung bedeuten kann. Aber wenn der Hautkrebs fortgeschritten ist und metastasiert ist, hat es eine besonders schlechte Prognose. Warum ist das eigentlich so?
Der schwarze Hautkrebs, das Melanom, ist eine Erkrankung, bei dem sehr wenige Tumorzellen, die in die Zirkulation kommen, entweder über die Lymphgefäße oder über die Blutgefäße, in der Lage sind, sich in anderen Organen abzusiedeln und dort Tochtergeschwüre, sogenannte Metastasen, zu produzieren. Und die haben das Potenzial, durch die Ausbreitung in den Körper dann eben auch lebensbedrohlich zu sein, wenn sie eben Organe erreicht haben. Also zum Beispiel die Leber oder in den Kopf, in das Gehirn. Das sind dann Situationen, die mit dem Leben schwer vereinbar sind. Das Besondere beim schwarzen Hautkrebs ist, dass eben sehr dünne Tumoren schon in der Lage sind, so etwas zu tun. Und wenn wir von Risikoabschätzungen ausgehen, dann ist es so, dass ein Tumor, der selbst nur 1 oder 2 Millimeter in die Tiefe gewachsen ist, eben ein gewisses Risiko hat, eben diese Streuung in die inneren Organe tatsächlich vorzunehmen. Und das ist eben anders als andere Krebserkrankungen, wo oftmals Knoten von 1 Zentimeter zum Beispiel notwendig wären. Das wären sehr, 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 sehr große schwarze Hautkrebse, die wir denn hätten, wenn wir von 1 Zentimeter ausgehen. In der Regel die mittlere Tumoreindringtiefe, so bezeichnen wir die Dickenbestimmung beim schwarzen Hautkrebs, in Deutschland liegt in der Größenordnung von 0,6 Millimetern. Und das sind diese Tumoren dann, die, wenn sie herausgeschnitten sind, auch mit einer sehr, sehr hohen Heilungswahrscheinlichkeit verbunden sind.
Was ich mich auch gefragt habe, bei Melanom entarten ja, wie der Name schon anlässt, die Melanozyten. Wieso sind es vor allem diese Zellen und keine anderen Zellen in der Haut, die so einen aggressiven Krebs ausbilden und eben metastasieren können?
Ja, also für die Entstehung von Hautkrebs generell, muss man sagen, gibt es 2 große Faktoren, die wir kennen. Einmal ist es die individuelle Veranlagung. Das sind zum Beispiel die helle Haut, die eben zur Rötung neigt, wenn man in die Sonne geht. Oftmals ist das verbunden mit hellem Haut- und Haartyp, also blond oder rothaarig oder rotblonde Haare, blaue Augen oder blaugrüne Augen. Das sind alles Faktoren, wo wir wissen, dass dort diese Patientengruppe eine besondere Empfindlichkeit auf Licht hat, also vor allen Dingen auf Sonnen- und künstliches UV-Licht, die schneller verbrennen, schneller Sonnenbrand bekommen. Und dieses beruht darauf, dass es dann zu einer Schädigung von den äußeren Hautzellen kommt. Also das sind auf der einen Seite die Melanozyten, also die pigmentbildenden Zellen, die durch DNA-Schäden, also durch Erbgutschäden entarten und dann zu einem Melanom werden können. Das Besondere an den pigmentbildenden Zellen ist etwas, was wir aus der sogenannten embryonalen Entwicklung kennen. Diese Zellen sind nämlich, wenn sich das Kind in der Gebärmutter der Frau entwickelt, noch gar nicht in der Haut vorhanden, sondern diese wandern quasi in die Haut ein. Also sie bringen praktisch von ihrer Entstehungsgeschichte eine hohe Fähigkeit zu wandern mit. Und diese Wanderfähigkeit wird wahrscheinlich wieder aktiviert, wenn es zu einer entsprechenden malignen Transformation kommt, Krebs entsteht, und dann sind eben selbst kleine Mengen an diesen Zellen in der Lage, frühzeitig die Haut zu verlassen und in Gefäße und in andere Organe zu wandern.
Interessant, dankeschön. Genau, Sie haben ja schon über die Risikofaktoren gesprochen, wie zum Beispiel helle Haut, Hauttyp. Was weiß man denn über die genetischen und molekularen Risikofaktoren und wann sind diese wichtig auch zu testen?
Ja, es gibt zwei Dinge, die dort zu berücksichtigen sind. Einmal, ich sag mal, die generelle Veranlagung, Hautkrebs zu entwickeln, die eben durch den sogenannten Phänotyp, also durch das Aussehen festgelegt sind. Das sind indirekte Faktoren, wie wir wissen, die eben Lichtempfindlichkeit vor allen Dingen bedingen. Bestimmte Faktoren, zum Beispiel die eben rötliches Haar machen, wissen wir, dass da bestimmte Moleküle vorhanden sind, der sogenannte Melanocortin-Rezeptor, die mit einem erhöhten Risiko des Melanoms verbunden sind. Das ist einmal die große Gruppe, die sowohl für weißen als auch für den schwarzen Hautkrebs gilt. Zusätzlich ist es so, dass es auch eine familiäre Belastung gibt. Das heißt, man kann bestimmte Gene, von dem man nur einen kleinen Teil wirklich kennt, tatsächlich auch vererben. Das sind etwa 15% der schwarzen Hautkrebse. Und wir erkennen die unter anderem daran, dass die eben sehr früh in der Lebensgeschichte auftreten. Also das heißt, Personen, die vor dem 40. Lebensjahr bereits eine Melanomerkrankung haben, haben häufig eine sogenannte genetische Disposition, also eine familiäre Veranlagung, tatsächlich Melanome zu entwickeln, auch im Familienkreis.
Ab welchem Melanomstadium sind eigentlich welche Tests obligatorisch?
Also es ist so, dass das Wichtigste die frühzeitige Erkennung des Melanoms ist und das Herausschneiden, weil das bei einem sehr hohen Teil der Patienten, wo noch keine Absiedlung in die Lymphknoten vorhanden sind, tatsächlich eine Heilung bedeutet. Also jeder Tumor soll untersucht werden durch einen Pathologen und beurteilt werden. Einer der wichtigsten Faktoren, die zu beschreiben sind, ist die sogenannte Tumoreindringtiefe. Das heißt, wie dick ist dieser Tumor tatsächlich in die Haut hineingewachsen? Mehr als ein Millimeter heißt, dass da schon ein gewisses Risiko vorhanden ist. Und diesen Patienten wird in der Leitlinie empfohlen, einen sogenannten Schildwächter-Lymphknoten, den ersten trainierenden Lymphknoten, chirurgisch zu entfernen und zu untersuchen. Was dann weiterhin wichtig ist, ist eine molekulare Charakterisierung des Tumors. Vor allen Dingen wird gesucht nach der sogenannten BRAF-Mutation. Das ist eine besondere Mutation, die wichtig ist für das Wachstum von Zellen. Und wenn dort eine genetische Veränderung vorliegt, eine sogenannte Mutation, führt es dazu, dass der Wachstumsreiz besonders stark auf diese Zellen wirkt und die Zellen besonders schnell wachsen und sich ausbreiten. Das liegt in etwa gut 40% der Melanome vor. Und bei diesen Patienten besteht dann die Möglichkeit, bei einer Risikokonstellation entweder vorbeugend oder nachher auch bei einer Aussaat im fortgeschrittenen Stadium mit einer sogenannten zielgerichteten Therapie oder auch einer Kombinationstherapie, die eben diese BRAF-Mutation speziell erkennt, am sogenannten BRAF-Inhibitor, zu behandeln. In der Regel sind das Kombinationstherapien, die gut verträglich sind, die auch als Tablette eingenommen werden können, in der Regel täglich. Und dann diese Wachstumsstimulation unterbrechen und dazu führen, dass diese Tumore in ihrem Wachstum behindert oder sogar eliminiert werden.
Was wäre denn in der Kombinationstherapie noch das Kombinationspräparat dazu?
Ja, also das, was man aus dieser zielgerichteten Therapie weiß, dass dieser Signalweg eben nicht nur diese Mutation umfasst, sondern um dieses Signal vom Außen der Zelle bis in den Zellkern zu transportieren, gibt es eine sogenannte Signalkette mit mehreren Molekülen. Und das nächste Molekül in dieser Signalkette nach diesem mutierten BRAF ist das sogenannte MEC-Protein. Und in der Regel ist es so, dass um diese Signalkette möglichst effektiv zu unterbrechen, eine Kombination eines BRAF-Inhibitors und eines MEC-Inhibitors zusammen angewandt wird. Und das ist dann die Kombination, die heute therapeutisch zugelassen ist und auch routinemäßig angewandt wird.
Spielt denn die Chemotherapie eigentlich noch eine Rolle bei der Melanomtherapie? Oder gibt es dann noch andere Therapien, die routinemäßig eingesetzt werden?
In den letzten 10 Jahren haben wir praktisch kaum Patienten, die noch mit Chemotherapien behandelt werden. Auch Interferon spielt keine Rolle mehr. Die zielgerichtete Therapie, die Kombination von BRAF und MEC-Inhibitoren wird bei BRAF-mutierten Patienten gerne eingesetzt. Eine Alternative stellt die Immuntherapie tatsächlich dar. Und da ist der große Meilenstein die Entdeckung und die Verwendung von sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, für die es auch 2018 den Nobelpreis für Medizin gab. Und das sind Medikamente, die als Infusion in die Vene gegeben werden, 3 bis 6 Wochen, und dazu führen, dass das Immunsystem besonders scharf gemacht wird gegen den Tumor, mit der Folge, dass eben auch eine gewisse Autoimmunität auftritt. Das heißt, im Körper auch eine gewisse allergische Reaktion stimuliert wird, weil das Immunsystem eben nicht nur den Tumor erkennt, sondern eben auch einen Teil von körpereigenen Substanzen, sodass es dann teilweise auch zu stärkeren Nebenwirkungen kommt, wie zum Beispiel Reaktionen gegen die Darmschleimhaut oder dass es praktisch auch Lungenentzündung gibt. Das sind alles Themen, die als Nebenwirkung bei einer Immuntherapie, einer kräftigen Immunstimulation aufkommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese Immunstimulation mit der Immun-Checkpoint-Blockade eine sehr, sehr effektive Therapie ist und ein neuer Standard ist, sowohl in der vorbeugenden Therapie des Melanoms als auch in der metastasierten Reaktion. Und wir die Heilungsraten in den letzten 10 Jahren deutlich erhöht haben mit Hilfe dieser Medikamente.
Bevor wir auf die neoadjuvante Therapie eingehen, noch eine Frage. Wäre die Immuntherapie denn auch der Therapieansatz für die anderen 60%, die keine BRAF-Mutation aufweisen?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass eine Immuntherapie unabhängig vom BRAF-Mutationsstatus angewandt werden kann. Das muss man in der Behandlungssituation sich gut überlegen, wenn man die Therapie tatsächlich beginnt. Im Stadium 4, also im Stadium der Metastasierung, ist eigentlich die Empfehlung, generell mit einer Checkpoint-Blockade zu beginnen. Stadium 3, das heißt im Stadium der Lymphknotenmetastasierung und der kompletten Entfernung des Tumors, wird eine vorbeugende Therapie für 1 Jahr empfohlen. Entweder bei den BRAF-Mutierten mit der zielgerichteten Therapie oder mit der Checkpoint-Blockade. Und da ist es so, dass wir diese Therapie vorbeugend dann einsetzen, wenn der Tumor tatsächlich schon entfernt ist. Eine neoadjuvante Therapie hat das Ziel, bei einer kleinen Tumormasse, die noch vorhanden ist, den Tumor zu behandeln und den Patienten zu behandeln. Und dann quasi an dem vorhandenen Tumor auch beurteilen zu können, greift die Therapie in der Form, wie wir sie uns wünschen, dass sie funktioniert. Zum Beispiel der angeschwollene Lymphknoten weiterhin vorhanden bleibt. Der Patient wird zwischen 6 und 12 Wochen behandelt, bekommt in der Regel mit einer Checkpoint-Blockade-Therapie im Abstand von 3 Wochen 2 oder 3 Zyklen. Und dann wird geguckt, ist der Lymphknoten tatsächlich noch da? Gegebenenfalls wird auch der restliche Lymphknoten, der noch da ist, chirurgisch entfernt und untersucht. Oftmals sieht man denn das, was man dann noch gefühlt hat und gespürt hat, gar kein Tumor mehr ist. Also fast 60% der Patienten sprechen auf diese Therapie so gut an, dass man davon hoffen darf, dass sie damit geheilt sind. Da gibt es erste Daten, aber die sind noch nicht ganz reif. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Also die neoadjuvante Therapie ist eine Therapieoption, aber vor allen Dingen für die Patienten, die eine begrenzte Tumormasse haben, die man möglicherweise auch noch mit dem Messer kontrollieren kann oder wo man hofft, durch ein Schrumpfen des Tumors sie in eine Situation zu bringen, dass man sie dann zum Beispiel mit dem Skalpell endgültig komplett entfernen kann.
Bei der neoadjuvanten Therapie hat sich da was in der neuen Leitlinienversion geändert?
Also Leitlinien, die in Deutschland erstellt werden, basieren auf publizierten Ergebnissen und gegebenenfalls auf so solider Grundlage, dass es dann eben möglichst keine Zweifel an der Wirksamkeit gibt. Es gibt unterschiedliche sogenannte Evidenzlevel. Also wie stark sind die Daten, die vorhanden sind? Bei der neoadjuvanten Situation ist die Datenlage noch, ich sag mal, noch nicht ganz so sicher. Einfach, weil es nur eine begrenzte Anzahl von Studien gibt. Teilweise sind diese Studien klein und auch die Nachbeobachtungszeit von den größeren Studien ist noch verhältnismäßig begrenzt. Wir haben zwei oder vielmehr drei große Ansätze bei der neoadjuvanten Therapie des Melanoms. Das ist einmal die Behandlung im Stadium 3, also der Lymphknotenmetastasierung, wo eine Anwendung von Pembrolizumab, einem Immune Checkpoint PD-1-Blocker durchgeführt wird. Drei Gaben, dann die Operation und dann die weitergeführte Therapie mit Pembrolizumab für insgesamt ein Jahr Therapie. Das hat in einer großen Phase-2-Studie gezeigt, dass wir etwa 20% der Rezidive damit verhindern können. Und vielleicht noch spektakulärer, eine zweite Studie, die in der gleichen Patientengruppe durchgeführt worden ist mit einer Kombination von zwei verschiedenen Checkpoint-Inhibitoren, einmal dem PD-1-Blocker Nivolumab und dem zweiten Checkpoint-Blocker, der gegen das CTLA-4 gerichtet ist, dem Ipilimumab, also dieser Kombination von Nivolumab und Ipilimumab, zwei Gaben. In der sogenannten Nadina-Studie ist gezeigt worden, dass bis zu 60% der Patienten Tumoren tatsächlich mehr oder weniger komplett verschwinden lassen konnte und auch das Auftreten von Fernmetastasen deutlich zugunsten der Behandlungsgruppe verschoben hat. Da sind die Nachbeobachtungszeiten bei beiden Studien aber in der Größenordnung von 2 Jahren beziehungsweise weniger als 2 Jahren. So, da müssen wir noch mal ein bisschen warten. Von den kleineren vorangegangenen Studien haben wir die Hoffnung, dass dieser Therapieerfolg langfristig erhalten bleibt. Also insofern ist es spannend und viele Zentren haben einen hohen Wunsch, wenn eine derartige Konstellation vorliegt, dass eben Patienten mit einer begrenzten Tumorerkrankungen kommen, dass man die dann auch tatsächlich neoadjuvant behandelt, wenngleich man dazu sagen muss, es gibt im Moment keine formelle Zulassung in Deutschland für dieses Behandlungsschema und damit eben auch eine gewisse Unsicherheit, was die Bezahlung aus Krankenkassenmitteln für diese Therapie angeht. Also das muss immer sehr gut begründet werden, was aber häufig möglich ist. Und dann gibt es eine dritte Möglichkeit, die sich im Moment abzeichnet. Und das ist eine Behandlung mit einem sogenannten Fusionsprotein, was in den Tumor hineingespritzt wird, der noch intakt ist. Ein Fusionsprotein aus zwei sogenannten Zytokinen, IL-2 und dem TNF, was zielgerichtet dann an das Fibronektin herangeführt wird. Das ist ein Produkt, was Daromun heißt und dessen Zulassungsstudie, das ist eine große Phase-3-Studie, die als Zulassungsstudie konzipiert war. Und da besteht die Hoffnung, dass möglicherweise über den Sommer eine Zulassung für dieses Produkt entstehen kann. Das ist eine etwas andere Patientengruppe, die dort behandelt worden ist, weil man sieht eindeutig im Vergleich zu den Patienten, die nicht behandelt worden sind, dass dort ein deutlicher Vorteil zugunsten der Behandlung mit Daromun vorhanden ist. Also das ist eine weitere neoadjuvante Therapie, die etwas anders ist als mit den Checkpoint-Inhibitoren und wahrscheinlich auch nicht so direkt vergleichbar ist, aber auch ein Behandlungsansatz darstellt, wenn Tumor praktisch noch vorhanden ist.
Sie hatten es auch schon in Ihrer Antwort ein bisschen anklingen lassen, aber ich wollte trotzdem noch mal fragen, gibt es hier einen gewissen Standard of Care und gibt es eventuell auch Fragen aus der Forschungscommunity, die hier angestoßen werden und wenn ja, warum?
Ja, also das ist eine sehr, sehr gute Frage, die Sie da stellen. Also grundsätzlich gibt es von der Evidenzlage auch in der Leitlinie das Heranziehen dieser neuen Literatur und eine vorsichtige Empfehlung in diese Richtung. Wir wissen allerdings viele Dinge nicht und die bedürfen weiterer forscherischer Aktivitäten. Das ist die Frage, wie viel Infusion sollen wir denn tatsächlich geben? Also geben wir zwei, geben wir eine, geben wir zwei, geben wir drei? Auch die Frage, geben wir ein Checkpoint-Inhibitor, zum Beispiel Pembrolizumab, oder geben wir eine Kombination, oder geben wir das andere, dieses Fusionsprotein. Da sind also sehr, sehr viele Fragen offen. Auch welche Patienten wirklich davon profitieren, haben wir im Moment nur einen schemenhaften Eindruck. Selbst wenn wir sagen, es profitieren zwei Drittel der Patienten, ist es offensichtlich so, dass ein Drittel der Patienten nicht davon profitiert. Und die Frage ist, wie behandeln wir diese Patienten im Anschluss, um das weitere Tumorfortschreiten zu verhindern? Also es gibt eine ganze Menge weiterer Fragen. Auch die Frage, stoppen wir die Therapie, wenn wir sehen, der Patient hat sehr gut profitiert und es ist gar kein Tumor mehr vorhanden? Oder müssen wir nach der chirurgischen Entfernung des Restgewebes und der Bestätigung, da ist gar kein Tumor, tatsächlich noch weiter behandeln? All diese Fragen sind offen und es bleibt viel zu erforschen.
Es bleibt also spannend. Welche Änderungen gibt es noch, die wir beachten sollten bei der aktualisierten Leitlinie?
Naja, also ich denke, das, was in die neue Leitlinie einfließt, sind natürlich die Zulassungsdaten, die jetzt eine deutlich längere Nachbeobachtungszeit haben. Wir haben für viele dieser Therapien jetzt 5 Jahres, 7 Jahres oder teilweise sogar 10 Jahres Nachbeobachtungsdaten. Das heißt, wir haben eine relativ hohe Sicherheit, was die Sicherheit der Medikamente und der Gabe angeht. Haben zusätzlich interessante Daten aus der sogenannten Real World, also aus der Behandlungssituation, nicht nur aus Studienumgebung und aus Studienregistern, und sehen, dass diese Daten in der Anwendung, ich sag mal, in der Wald und Wiese eben auch sehr gut funktioniert und auch vergleichbar gute Ergebnisse tatsächlich produziert. Wir haben Ergebnisse bei Patientengruppen, die zum Beispiel nicht in klinische Studien eingeschlossen worden sind, wie zum Beispiel Patienten mit Hirnmetastasen. Und die Leitlinie nimmt dort eben auch zusätzliche Studien beziehungsweise aus der Real World auf, die zum Beispiel zeigen, dass eben Patienten mit Hirnmetastasen sehr, sehr gut auf eine Therapie mit Nivolumab und Ipilimumab ansprechen und teilweise sogar geheilt werden können. Also das ist eben auch aufgenommen worden in die Leitlinie als Empfehlung. Ja, auch die Sequenz der Therapie im Stadium 4. Ich hatte das vorhin an einer anderen Frage schon anklingen lassen. Früher war die Frage bei BRAF-Mutierten, soll ich mit zielgerichteter Therapie oder mit Checkpoint-Therapie behandeln? Diese Frage ist inzwischen auch geklärt durch zusätzliche Studien als auch durch Daten aus der Behandlungssituation. Die Behandlung von Patienten, die vorher noch keine andere Therapie gesehen haben, mit einer Checkpoint-Blockade ist dringend zu empfehlen. Und wenn das nicht ausreichend ist in BRAF-mutierten Patienten, besteht denn zusätzlich noch die Möglichkeit, mit einer zielgerichteten Therapie zu behandeln. Das, was wir auch gelernt haben und in der Leitlinie neu auftaucht, ist die Kombination von zielgerichteter Therapie und Checkpoint-Blockade. Obwohl unterschiedliche Wirkmechanismen, ist nicht empfehlenswert. Wir erhöhen die Toxizität, aber nicht die Wirkung. Auch das haben wir inzwischen an Studien gelernt und haben neuen Eingang in die Leitlinien gefunden.
Sie beschäftigen sich ja jetzt schon seit über 30 Jahren mit dem Thema Hautkrebs. Wie blicken Sie mit dieser Erfahrung auf die aktuelle Leitlinie und was war persönlich für Sie die erstaunlichste Erkenntnis?
Das Spannende, wenn man die Entwicklung der Behandlung von Hauttumoren generell über die letzten 30 Jahre einmal schaut, dann muss man sagen, für alle Hauttumoren, die wir hatten, also sowohl für das Melanom als auch für die nicht-melanozytären Hautkrebse, gab es eigentlich nur Chemotherapie und Beten. Also das heißt, die Prognose für diese Patienten war extrem schlecht. Teilweise waren Therapieangebote, die wir hatten, auch schlecht verträglich und eine sehr hohe Versterberate dieser Patienten. Medikamente, die wir über die letzten Jahrzehnte geprüft haben, sind regelmäßig gefloppt. Und das hat eigentlich sich erst in den letzten 15 Jahren verändert mit der Einführung der zielgerichteten Therapien und mit Einführung der Checkpoint-Blockade. Hier gelingt es jetzt tatsächlich, 5 Jahres Überlebensdaten zu generieren und 10 Jahres Nachverfolgung zu berichten. Und das ist etwas, was uns sowohl für Patienten und Angehörige von einer Heilung sprechen lässt. Und das ist natürlich ein Meilenstein in der Behandlung von Hautkrebsen, die den Hautkrebs auch als eine Pioniererkrankung für die gesamte Onkologie und Krebsbehandlung etabliert hat, weil viele dieser Therapieprinzipien und Medikamente jetzt eben auch bei vielen anderen Krebserkrankungen eingesetzt werden. Insofern sind das extrem spannende Zeiten, die allerdings noch nicht zu Ende sind. Wir haben viele weitere neue Medikamente, die auch sich das Immunsystem zunutze machen und wo es sich lohnt, auch als Patient für Studien zu interessieren und nachzufragen, gibt es Studien, weil das ist nach wie vor eine sehr, sehr gute Option von der Innovation, die weiterhin in diesem Feld sehr prominent ist, zu profitieren, weil viele der Patienten, die heute 10 Jahre überleben, davon profitiert haben, in Studien gewesen zu sein.
Was sind die wichtigsten Punkte der neuen Leitlinie, die Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen mitgeben wollen, am besten auf 1 Minute gebracht?
Wichtigste Take-Home-Messages für die Leitlinie malignes Melanom sind wie folgt. Erstens, im Stadium des Primärtumors sind Operation und Staging nach wie vor state of the art, haben sich nicht verändert. Ab Stadium 2b ist eine adjuvante Therapie mit Checkpoint-Blockade eine zugelassene und gut evaluierte Option für unsere Patienten. Im Stadium 3 und 4 gibt es etablierte Therapieverfahren, aber auch jetzt neu neoadjuvante Therapiekonzepte, die weiter in klinischen Studien geprüft werden sollten. Denken Sie, dass klinische Studien weiterhin eine optimale Behandlungsform für unsere Patienten mit malignem Melanom sind.
Super. Vielen Dank für das Gespräch und für die Zeit.
Gerne.
Und von mir danke, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dabei waren. Die aktualisierte Leitlinie ist, wenn diese Folge erscheint, noch nicht veröffentlicht. Sie soll aber gegen Ende des Jahres dann online gehen. Bis dahin können Sie auf springermedizin.de aktuelle Studienberichte, Übersichten oder CME-Beiträge zum Melanom oder zur Onkologie lesen. Schauen Sie für ein paar Anregungen gerne in die Shownotes und dem Podcast-Artikel. Dort finden Sie auch ausgewählte Links zu Studien, zum Infoportal Hautkrebs oder zum Patientennetzwerk Melanom Info Deutschland. Mein Name ist Annika Asfalk. Ich spreche in der nächsten Folge hier im Podcast mit 2 Experten, zu einem anderen, aber nicht weniger wichtigen Thema, und zwar zu Nackenschmerzen und der aktualisierten S3-Leitlinie. Bis dahin, machen Sie es gut.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.